Grenzenlos. Hier ist Klaus Richard vom Bermuda-Funk in der Sendereihe Grenzenlos. Wir senden auf den Frequenzen 89,6 MHz in Mannheim und 105,4 MHz in Heidelberg.
Das Thema dieser Sendung ist der angeborene Schwachsinn bei den Nazis. Während der Nazi-Diktatur glaubte man, den angeborenen Schwachsinn mittels sogenannter Intelligenzprüfbögen feststellen zu können. Was es damit auf sich hat, ist Thema dieser Sendung. Der Arbeitskreis Justiz und Geschichte im Nationalsozialismus in Mannheim e.V. hat in den Akten des Generallandesarchives in Karlsruhe und im Stadtarchiv der Stadt Mannheim recherchiert. Dort hat der Verein in den Akten des Mannheimer Erbgesundheitsgerichtes recherchiert. Die Erbgesundheitsgerichte und die staatlichen Gesundheitsämter wurden von den Nazis extra zur Umsetzung des ersten Rassegesetzes eingerichtet. Der Bermuda-Funk hat darüber schon mehrfach berichtet. Ziel dieses ersten Rassegesetzes vom 14. Juli 1933 war es, sogenannte erbkranke Menschen zwangsweise zu sterilisieren. Die meisten Zwangssterilisierungen wurden aufgrund der Diagnose angeborener Schwachsinn angeordnet. Wir wollen hier anhand der Akten aufzeigen, wie der sogenannte angeborene Schwachsinn damals diagnostiziert wurde, um bei einer Person den Grad des vermeintlichen Schwachsinns festzustellen, benutzte der Amtsarzt im Gesundheitsamt den Intelligenzprüfbogen. Dieser Intelligenzprüfbogen war bei vielen Beschlüssen des Erbgesundheitsgerichtes die Grundlage. In dem Buch Blutschutz und Ehegesundheitsgesetz von Gütt-Linden-Maßfeller wird auf Seite 80 geschrieben, Zitat:
Intelligenzausfälle sind verhältnismäßig leicht durch Intelligenzprüfungen, für die sich verschiedene Verfahren herausgebildet haben, festzustellen. Zeigen sich bei der Prüfung bereits deutlich erkennbare erhebliche Ausfälle, so ist ohne weiteres die Diagnose Schwachsinn gegeben. In solchen Fällen ist daher die Unfruchtbarmachung zu beantragen und die Ehe regelmäßig verboten.
Um die Fadenscheinigkeit dieses Instruments, Intelligenzprüfbogen, zu erkennen, müssen wir kurz in die Geschichte eintauchen. In dem Buch »Der falsch vermessene Mensch« von Stephen J. Gould lesen wir, Zitat:
Messen und Klassifizieren sind konstruktive Elemente von Wissenschaft. Sie gehören zu den Garanten von Objektivität. Doch Wissenschaft ist, wie jede andere menschliche Tätigkeit, Handeln in der Gesellschaft. Die Zahlen und Ergebnisse, die die Wissenschaft hervorbringt, sind auch Ausdruck der zeitgenössischen Kultur. Außerdem spiegeln sie die Vorurteile der Wissenschaft wider. Die Messung der menschlichen Intelligenz fing mit buchstäblichen Schädelmessungen im 19. Jahrhundert an und ist zur Messung des Intelligenzquotienten fortgeschritten. Diese moderne Verdinglichung von Intelligenz führte zu einer subtilen, allumfassenden und falschen Beurteilung nach Rasse, Schicht und Geschlecht. Die Unterschiede zwischen den Menschen seien hauptsächlich auf das Erbgut zurückzuführen. Die biologische Ausstattung sei schicksalsbestimmt. Erst wenn man die Entstehungsgeschichte betrachtet und die Daten, auf denen die sogenannte Intelligenzmessung beruht, deckt man den Kardinalfehler dieser Theorie auf.
Alfred Binet war der Direktor des psychologischen Laboratoriums an der Sorbonne. Er lebte von 1857 bis 1911. Als er sich entschloss, die Messung von Intelligenz zu untersuchen, wandte er sich selbstverständlich der bevorzugten Methode seines ausgehenden Jahrhunderts zu. Er begann, die Arbeiten seines großen Landsmannes Paul Broca zu studieren. Zitat:
Die Beziehung zwischen der Intelligenz von Messpersonen und dem Volumen ihres Kopfes ist sehr real und ohne Ausnahme von allen methodisch vorgehenden Forschern bestätigt worden.
In den folgenden 3 Jahren veröffentlichte Binet 9 Aufsätze über Schädelmessungen im L'Année Psychologique. Diese Zeitschrift wurde von ihm 1895 gegründet. Im Laufe der Zeit kamen Binet jedoch Zweifel an Brokers Lehre. Paul Broker war also der Lehrmeister von Alfred Binet. Wer war dieser Paul Broker? Paul Broker war der bedeutendste Wissenschaftler seiner Zeit, der sich mit Schädelmessungen beschäftigte. Mit Schädelmessungen, um aus der Größe des Hirns eines Menschen die jeweilige Intelligenz ableiten zu können. Um diesen Lehrmeister besser einschätzen zu können, sei eine Begegnung mit seinem Landsmann Gratiolet erwähnt. Der Franzose Gratiolet hielt Broker vor, dass die deutschen Hirne durchschnittlich 100 Gramm schwerer seien und damit die Deutschen entsprechend klüger. Für den Franzosen Paul Broker war das eine nationale Herausforderung. Es konnte doch nicht sein, was nicht sein durfte, und er machte sich an die Arbeit. Er wandte alle Kniffe seiner Kunst an, konnte jedoch die letzten paar Gramm nicht erklären. Doch dann kam ihm die Erleuchtung. Die Deutschen seien größer als die Franzosen, daher müsse auch das Gehirn der Deutschen schwerer sein und damit nicht intelligenter. Das war die Lösung. Stolz veröffentlichte Broca sein Ergebnis. Das Gehirn der Franzosen sei bereinigt, das heißt hochgerechnet, sogar größer als das der Deutschen. Als er bei einem Vergleich von männlichen und weiblichen Hirnen darauf stieß, dass die männlichen im Durchschnitt größer seien als die weiblichen, wollte er diesmal den Größenunterschied von Frauen und Männern nicht berücksichtigen, den der Wissenschaftler Tiedemann vorschlug. Zitat:
Wir können fragen, ob die Kleinheit des Frauenhirns ausschließlich mit ihrer geringen Körpergröße zu tun hat. Tiedemann hat diese Erklärung vorgeschlagen. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass Frauen im Durchschnitt ein bisschen dümmer sind als Menschen. Ein Unterschied, den man nun nicht übertreiben sollte, der aber nichtsdestoweniger real ist. Es ist uns daher die Annahme gestattet, dass die relative Kleinheit des Frauenhirns zum Teil von ihrer körperlichen Unterlegenheit und zum Teil von ihrer geistigen Unterlegenheit herrührt.
Alfred Binet wandte sich nach 3 Jahren intensiver Forschung von der Lehre des Paul Broca wieder ab. In seinen eigenen Messungen konnte er keinen Zusammenhang von Hirnvolumen und der Intelligenz finden, die Unterschiede waren zu gering. 1904 wurde Binet vom französischen Erziehungsminister beauftragt, eine Untersuchung für einen ganz bestimmten praktischen Zweck durchzuführen. Er sollte ein Verfahren zur Ermittlung solcher Kinder entwickeln, deren schlechtes Abschneiden im Normalunterricht auf die Notwendigkeit irgendeiner Form von Sonderschulung schließen ließ. Binet entschied sich für einen Intelligenztest mit unterschiedlichen Fragen aus dem Alltag, zum Beispiel Münzen zählen und Beurteilungen. Grundlegende Denkprozesse sollten im Test abgefragt werden, wie ordnen, verstehen, erfinden, korrigieren. Erlernte Fähigkeiten wie Lesen sollten nicht explizit behandelt werden. Geschulte Prüfer führten die Testperson durch die nach Schwierigkeitsgrad gestaffelte Reihe von Aufgaben. Binet hoffte durch Vermischen von genügend Tests verschiedener Fähigkeiten in der Lage zu sein, das allgemeine Potenzial eines Kindes aus einer einzigen Zahl zu abstrahieren. Binet hob den empirischen Charakter seiner Arbeit mit einem berühmten Ausspruch hervor. Zitat:
Man könnte fast sagen, es zählt sehr wenig, was für Tests es sind, solange es nur viele sind.
1908 stellte Alfred Binet das Kriterium auf, das seither bei der Messung des sogenannten Intelligenzquotienten benutzt wird. Er beschloss, jeder Aufgabe eine Altersstufe zuzuweisen, die definiert war als das jüngste Alter, in dem ein Kind von normaler Intelligenz in der Lage sein müsste, die Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Mit der geringsten Altersstufe wurde angefangen und so lange gefragt, bis die höchste Altersstufe, die noch fehlerfrei bewältigt werden konnte, erreicht war. Diese höchste Stufe entsprach dann der geistigen Altersstufe des Kindes. Wenn man die Altersstufe durch das Alter des Kindes dividierte, hatte man den Intelligenzquotienten oder auch IQ genannt, ermittelt. Binet weigerte sich immer wieder anzuerkennen, dass diese Tests die angeborene Intelligenz eines Menschen messen würden. Stattdessen war er der Auffassung, dass ein Testergebnis nur eine grobe empirische Anleitung für einen begrenzten praktischen Zweck darstelle. Zitat:
Die Skala gestattet eigentlich nicht, die Intelligenz zu messen, weil intellektuelle Eigenschaften nicht übereinander gelegt werden können und daher nicht wie ebene Flächen messbar sind.
Außerdem sei diese Zahl nur ein Durchschnitt zahlreicher Einzelergebnisse und keine Wesenheit für sich. Die Intelligenz, erinnert uns Binet, ist keine einfältige, skalierbare Sache wie die Körpergröße. 1911 warnt Alfred Binet, Zitat:
Wir halten es für erforderlich, diese Tatsache zu betonen, weil wir später zur Vereinfachung der Aussage davon sprechen werden, dass ein Kind von 8 Jahren die Intelligenz eines Kindes von 7 oder 9 Jahren hat. Diese Äußerungen können, wenn sie beliebig akzeptiert werden, Illusionen erwecken.
Alfred Binet hatte auch ein gesellschaftspolitisches Motiv für seine Zurückhaltung. Er hatte die große Befürchtung, dass dieses praktische Werkzeug, wenn es als Wesenheit verdinglicht würde, pervertiert und als unauslöschliches Etikett verwendet werden könnte. Dies anstatt als Anleitung zum Herausfinden von Kindern, die hilfsbedürftig waren. Binet bestand auf der Anwendung seiner 3 Hauptprinzipien. Die Punktzahlen sind immer ein praktisches Hilfsmittel. Sie untermauern keine Theorie geistiger Fähigkeiten. Sie definieren nichts Angeborenes oder Dauerhaftes. Die Skala ist aus Sicht von Binet eine grobe empirische Anleitung zum Herausfinden leicht zurückgebliebener und lernbehinderter Kinder, besonders hilfsbedürftig sind. Ganz gleich, wo die Ursache der Schwierigkeiten der als hilfsbedürftig erkannten Kindern liegt, sollte die Betonung auf Besserung durch Sonderschulen gelegt werden. Alle von Alfred Binet formulierten Einschränkungen wurden später missachtet und seine Absichten entstellt. Dies nicht nur von den amerikanischen Theoretikern der sogenannten vererblichen Intelligenz, sondern in besonders verwerflicher Weise von den Nationalsozialisten im sogenannten Dritten Reich. Die Nazis bedienten sich des nach ihren eigenen Gesichtspunkten ausgestalteten Tests, um den Anschein von Objektivität zu wahren. Heute, in unserer modernen, von Computern beherrschten Welt, gibt es einen sehr schönen Spruch. Er lautet »Garbage in, garbage out« und bedeutet so viel wie »Wenn man Blödsinn in einen Computer eingibt, kommt auch nur Blödsinn heraus«. Wenn man das Wort Computer durch das Wort Intelligenzfragebogen ersetzt, merkt man, wie wahr dieser Spruch ist. Wir, der Arbeitskreis Justiz in Mannheim, haben im Generallandesarchiv in Karlsruhe viele der sogenannten Intelligenzfragebögen gelesen und möchten an 2 Exemplaren zeigen, wie verballhornt diese Fragebögen waren. Was hier mit den Fragebögen bewiesen wurde, war die Voreingenommenheit der Amtsärzte in den Gesundheitsämtern. Wir haben die schriftlich vorliegenden Fragen und Antworten nachgesprochen. Es handelt sich um eine Fragesituation, in der eine einfache junge Frau von dem Mannheimer Amtsarzt Dr. Kress in die Mangel genommen und getestet wird. War sie angeboren schwachsinnig? Urteilen Sie selbst. Zuerst wurde die Orientierung geprüft. Auf die Frage von Dr. Kress, wo sind Sie zu Hause? Antwortet die junge Frau, daheim. Und auf die Frage, wer sind die Leute in ihrer Umgebung, antwortet die junge Frau, noch viele Leute. Diese für Dr. Kress falsche Antworten zeigten dem Medizinalrat Dr. Kress, dass die junge Frau schwachsinnig sein müsste. Dann wurde das Schulwissen geprüft. Hören wir uns die Befragung an.
Heimatort:
Mannheim.
Zu welchem Lande gehörig?
Deutschland.
Hauptstadt von Deutschland?
Karlsruhe.
Hauptstadt von Frankreich? Wer war Luther?
Hat die griechische Bibel ins Deutsche übersetzt.
Wer war Bismarck?
Ein berühmter Mann.
Welche Staatsform haben wir jetzt?
Drittes Reich.
Wer hat Amerika entdeckt?
Kolumbus.
Wann ist Weihnachten?
Am 24. Dezember.
Was bedeutet Weihnachten?
Dass Christus geboren ist.
Was bedeutet Ostern?
Auferstehung Jesu.
Wie viele Wochentage?
7.
Aufzählen, vor- und rückwärts.
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag, Samstag, Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag.
Wie viele Monate?
12.
Aufzählen, vor- und rückwärts.
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Dezember, November, Oktober, September, August, Juli, Juni, Mai, April, März, Februar, Januar.
Wie viel ist 7 mal 9?
63.
51 minus 16.
35.
17 und 32.
49.
12 und 13.
156.
62 minus 19.
43.
23 und 45.
68.
10 geteilt durch 2.
5.
81 geteilt durch 3.
27.
Bei den folgenden Aufgaben: Wie groß ist x? X weg 3 gleich 14.
17.
X weg 9 gleich 63.
54.
X und 5 gleich 16.
11.
X geteilt durch 8 gleich 5.
40.
300 Reichsmark zu 3% in 3 Jahren. Wie viel Reichsmark sind die Zinsen?
27.
6 Arbeiter brauchen zu deiner Arbeit 3,5 Stunden. Wie lange brauchen 3 Arbeiter?
7.
Wenn 1,5 Pfund 15 Pfennige kosten, wie viel kostet 7 Pfund?
1,5 Mark.
Dann wurde das allgemeine Lebenswissen abgefragt. Hören wir auch diesem Test zu.
Wo geht die Sonne auf?
Hinter den Bergen.
Warum wird es Tag und Nacht?
Weil die Erde sich dreht.
Warum baut man Häuser in der Stadt höher als auf dem Lande?
Weil da mehr Leute wohnen.
Was versteht man unter dem Kochen des Wassers?
Wenn's Wellen schlägt.
Warum darf man Feuer nicht abschließen, wenn es brennen soll?
Damit's Luft hat.
Warum gehen die Kinder in die Schule?
Damit sie was lernen.
Wozu sind die Gerichte da?
Um zu richten.
Geldsorten?
Franken und deutsches Geld.
Was kostet jetzt die Beförderung von Postsachen?
Brief 8 und Postkarte 3 Pfennige.
Preise von Lebensmitteln.
Brot 50 Pfennige, Mehl 22 Pfennige, Milch 26 Pfennige.
Irrtum, Lüge. Was ist der Unterschied?
Irrtum ist, wenn man sich irrt, Lüge ist, wenn man lügt.
Borgen, schenken?
Borgen, wenn man was holt ohne Geld. Schenken, da schenkt man jemand was.
Geiz und Sparsamkeit?
Geiz gönnt dem anderen nichts. Sparsamkeit gibt kein unnötiges Geld aus.
Rechtsanwalt, Staatsanwalt?
Staatsanwalt für den Staat, Rechtsanwalt für die Person.
Treppe, Leiter?
Treppe ist im Hausgang, die Leiter für sonstige Gegenstände.
Teich, Bach?
Teich und Bach sind gleich.
Jetzt wurden die speziellen Fragen aus dem Beruf abgefragt. Hören wir zu.
Satz aus drei Wörtern bilden. Jetzt aus den Worten Jäger, Hase, Feld.
Der Jäger schießt den Has und das Feld dabei.
Soldat, Krieg, Vaterland.
Der Soldat regiert den Krieg fürs Vaterland.
Frühling, Wiese, Blumen.
Der Frühling bringt die Blumen auf die Wiese.
Schule, Bildung, Leben.
Die Schule beginnt zur Weiterbildung des Lebens.
Geschichte vom Salzesel. Kennst du die Geschichte vom Salzesel? Hunger ist der beste Koch. Lügen haben kurze Beine.
Das nicht weit her ist.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Ein Mensch, der nicht gut ist, kommt nicht weit.
Unrecht gut gedeiht nicht.
Als nächstes werden die sittlichen Allgemeinvorstellungen geprüft.
Warum lernt man?
Dass man im Leben was weiß und kann.
Warum und für wen spart man?
Für die Eltern und für sich selbst, dass man was davon hat.
Weshalb darf man auch sein eigenes Haus nicht anzünden?
Weil man drin wohnt.
Was darf man mit gefundenen 5, 20 oder 500 Reichsmark machen?
Auf die Polizeiwache bringen.
Wie denken Sie sich Ihre Zukunft?
Schlecht.
Was würden Sie tun, wenn Sie das große Los gewinnen?
Das weiß ich jetzt noch nicht.
Was ist Treue, Frömmigkeit, Ehrerbietung, Bescheidenheit?
Treue ist, wenn man treu bleibt. Frömmigkeit ist, wenn man fromm ist. Ehrerbietung ist, wenn man jemand die Ehre gibt. Bescheidenheit ist, wenn man bescheiden ist und weiß, über etwas Gutes zu sagen.
Was ist das Gegenteil von Tapferkeit?
Das Gegenteil ist faul.
Jetzt wurde die siebte Gruppe abgefragt. Sie umfasst Gedächtnis und Merkfähigkeit.
Merken Sie sich die Zahl 1849. Welche Geschichte habe ich Ihnen erzählt?
Die Geschichte vom Salzesel. Es war einmal...
Erzählt die Geschichte ungefähr richtig, aber ohne die Pointe verstanden zu haben. Welche Zahl sollten Sie sich merken?
1849.
Sprechen Sie nach und merken Sie die folgenden Worte. Haus, Tür, Hut, Kopf. Herz, Schmerz, Blei, Arzt.
Haus, Schmerz, Blei, Arzt.
Worüber haben wir uns gerade unterhalten?
Viel, das weiß ich nicht mehr.
Welche Zahl sollten Sie sich merken?
1849.
Welche Worte sollten Sie sich merken?
Haus, Schmerz, Blei, Arzt.
Der Abschluss des Intelligenzprüfbogens bildete die achte Gruppe, und zwar das Verhalten bei der Untersuchung. Das Verhalten in Bezug auf Haltung, Augen, Mimik, Stimme, Aussprache, Wortfolge, Promptheit der Antwort, Zugänglichkeit, Anteilnahme an der Unterhaltung und so weiter. Dr. Kress führt in seiner Beurteilung aus.
Sitzt gleichgültig auf dem Stuhl, verfolgt aufmerksam, aber ohne Interesse der Unterhaltung, antwortet rasch, oft ziemlich unüberlegt, dann ist sie auch wieder etwas gehemmt, antwortet gar nicht, sobald das Gespräch auf ihr unangenehme Dinge kommt.
Die junge, ledige Frau wurde vom Mannheimer Erbgesundheitsgericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsrat Dr. Mackert gerade aufgrund dieses Intelligenzfragebogens für angeboren schwachsinnig befunden und im Alter von 21 Jahren zwangssterilisiert. Gleichzeitig wurde zwangsweise eine Schwangerschaftsunterbrechung eingeleitet. Die Operation wurde am 31. Januar 1935 in den Mannheimer Krankenanstalten, heute Klinikum, durchgeführt. Der erste ärztliche Bericht vom 26. März 1935 lautete, Zitat,
am 31. Januar 1935 unfruchtbar gemacht, Eileiter gequetscht und mit Seidenfaden unterbunden. Gleichzeitig Unterbrechung bestehender Schwangerschaft von 3 bis 4 Wochen. Nach Insuffizienz macht am 7. Tag Sekundärnaht erforderlich, die nur sehr langsam heilte. Am 26. März 1935 als geheilt entlassen. Operateur war Professor Holzbach.
In den Akten fand sich dann auch noch ein zweiter ärztlicher Bericht vom 31. Mai 1937, also über 2 Jahre später. Der Bericht wird von dem Assistenzarzt Dr. Höppner an den Amtsarzt im Gesundheitsamt in der Renzstraße geschickt. Zitate von Auszügen.
Am 13. Mai 1937 unfruchtbar gemacht. Beide Tuben keilexerziert. Ferner ist mit Einwilligung des Staatlichen Gesundheitsamtes Mannheim am 13. Mai 1937 die Schwangerschaft unterbrochen worden. Gezeichnet Städtisches Krankenhaus Mannheim.
Ob Professor Holzbach bei der ersten Operation wissentlich einen Kunstfehler beging, ist nicht mehr festzustellen. Historisch belegt ist jedoch, dass Professor Holzbach mit den Methoden der Nazis nicht einverstanden war. Aber er war auch nicht dagegen, er war ein Mitläufer. Jedenfalls wurde diese unglückliche junge Frau 2-mal sterilisiert und ihre jeweils bestehende Schwangerschaft zwangsweise unterbrochen. In einem anderen Fall wurde ein junger Mann vom Amtsarzt befragt. Bei den Rechenaufgaben machte er keinen einzigen Fehler. Bei den anderen Fragen konnte er leider nicht so überzeugen. Dass er die Rechenaufgaben fehlerfrei löste, war für den Amtsarzt leicht zu erklären. Der junge Mann habe die Antworten wahrscheinlich vorher auswendig gelernt. Der junge Mann wurde deshalb durch Beschluss des Erbgesundheitsgerichts Mannheim zwangssterilisiert. Auch eine schlagfertige Antwort auf die gestellten Fragen wurde nicht honoriert. Die junge Frau war 28 Jahre alt und im 5. Monat schwanger. Der Amtsarzt fragte sie, warum sie denn schon wieder schwanger sei. Sie habe doch schon 4 Kinder von 3 verschiedenen Vätern. Die junge Frau war bei der Befragung völlig unbefangen und antwortete, nur Horen kriegen keine Kinder. In ihrem amtsärztlichen Gutachten vom 13. November 1934 steht, Zitat,
lautes Wesen, forsche und laute Sprechweise, macht im Ganzen etwas frechen Eindruck. Kein Anzeichen geistiger Erkrankung. Dagegen Schwachsinn in moralischer Hinsicht. Hat nicht das mindeste Befinden von Unmoralität, jedes Jahr ein Kind von einem anderen Vater zu bekommen.
Auch heute noch spuken in den Köpfen der Unverbesserlichen Muster von Intelligenzfragebögen herum. Menschen mit außergewöhnlich hohem Intelligenzquotient geben unumwunden zu, dass der Quotient im Laufe der Zeit stieg. Je mehr Tests sie gemacht hätten, umso besser schnitten sie dabei ab. Wenn in einem sogenannten Intelligenztest alle erlernbaren Antworten auf entsprechende Fragen fehlen würden, weil sie ja ungültig sind, würde dann endlich die Intelligenz gemessen werden? Und wie würde dann der Test bei Menschen aus anderen Kulturkreisen wirken, wenn man denen diesen Test vorlegen würde? Wahrscheinlich würde festgestellt werden, dass es keine Intelligenzen in anderen Kulturkreisen gäbe, denn sie könnten ja noch nicht mal eine einzige Frage beantworten. Warum? Könnten Sie einen Intelligenztest auf Chinesisch beantworten und ausfüllen? Man würde sie für minderwertig und angeboren schwachsinnig halten. Was sind doch unsere Unverbesserlichen für kluge Leute, so etwas sofort mit Hilfe eines Intelligenztests erkennen zu können? Aber nun im Ernst. Noch heute werden solche Tests tatsächlich durchgeführt und die Prüfer glauben noch immer daran, dass sie die Intelligenz messen können. Vor Jahren geisterte eine junge Frau durchs Fernsehen, deren IQ über 160 lag. In der Talkshow gab sie dann zu, alle Testfragen zu kennen. Sie sei schon über 50 Mal getestet worden und sie gab zu, von Test zu Test immer besser geworden zu sein. Glauben Sie immer noch daran, dass man Intelligenz messen kann? Sie hörten die Sendung »Der angeborene Schwachsinn bei den Nazis«.
Am Mikrofon war Klaus Richard vom Bermuda-Funk in der Sendereihe »Grenzenlos«. Wir senden diese Sendereihe auf den Frequenzen 89,6 MHz in Mannheim und 105,4 MHz in Heidelberg. Auch auf der Kabelfrequenz 107,45 MHz sind wir zu hören.
Grenzenlos.